Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Wir haben heute für diese Sendung ein Thema ausgesucht, das jede und jeden irgendwann betrifft und wo ich deshalb tierisch aufpassen muss, nicht in Allgemeinplätze abzurutschen, nach dem Motto, alt werden ist nichts für Feiglinge und so. Wir sprechen hier über ein Thema, vor dem ich persönlich ja sehr, sehr gerne die Augen verschließen würde, nämlich die Pflegebedürftigkeit der eigenen Eltern. Wenn Eltern älter werden zwischen Selbstbestimmung und Abhängigkeit, so haben wir diese Sendung überschrieben und es ist ja klar, das, was wir heute hier vielleicht im Hinblick auf unsere Eltern oder Großeltern besprechen, das müssen wir, das müssen unsere Liebsten irgendwann im Hinblick auf uns selbst abwägen. Aua. Wie lange kann ich noch alleine leben? Reicht Unterstützung so ab und zu? Oder muss ich oder müssen meine Eltern einen Elternteil ins Heim? Und kann ich mir das überhaupt leisten oder pflege ich lieber zu Hause? Was ist dann mit meinem Job? Oder denke ich heute schon nach, kraftstrotzend wie ich bin, über eine Alters-WG mit Kumpels zum Beispiel? Viele von Ihnen haben uns schon Themen aus diesem großen Bereich Älterwerden und Pflege vorgeschlagen. Und mit unserer Hörerin Claudia, die selbst eine pflegende Angehörige ist, wie das immer heißt, mit der konnte ich vor der Sendung ein Gespräch aufzeichnen. Wir hören das gleich. Ich will aber vorher noch sagen, falls Sie ein Thema haben, das Sie umtreibt, das hier unbedingt mal ausdiskutiert werden sollte, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail. Claudia hat das genau so gemacht und zwar an die Adresse dieweber@radio1.de. Es reißt sich wirklich mit Sicherheit niemand darum, gepflegt zu werden. Niemand wünscht sich auch, dass die eigenen Eltern gebrechlich werden oder auch pflegebedürftig. Passiert aber trotzdem. Und was auch passiert ist, dass der geliebte Mensch neben dir Pflege braucht und das ist bei Claudia Grass der Fall. Schönen guten Morgen, Frau Grass.
Guten Morgen, Frau Weber.
Wieso haben Sie sich entschieden, Ihren Mann daheim zu pflegen?
Ja, das ist so gekommen. Also erstmal gab es lange, bevor mein Mann pflegebedürftig wurde, zwischen uns diese Verabredung. Also mein Mann ist sehr viel älter, über 20 Jahre. Und wir haben irgendwann mal verabredet, wenn es in diese Situation kommt, also bei ihm oder bei mir, dann wollen wir uns gegenseitig pflegen. Gut, das war dann bei meinem Mann so ein schleichender Prozess. Und da bin ich einfach so rein, reingewachsen. Ja, ich habe mir das jetzt nicht ausgesucht, aber es war einfach diese Verabredung und eben dieses Mitwachsen mit dieser Situation, die eben immer sozusagen eingeschränkter wurde und die Pflegebedürftigkeit wurde halt einfach immer mehr.
Ich weiß nicht, ob Sie uns genauer erzählen wollen, Frau Grass, wie umfangreich oder auch wie zeitaufwendig die Pflege Ihres Mannes ist zu Hause.
Ja, also die ist schon ziemlich zeitaufwendig. Also er ist im Bett, er ist nur noch bettlägerig, er kann überhaupt nicht mehr aufstehen. Das heißt also, es findet alles im Bett statt. Also die ganze Nahrungsaufnahme etc. Und ich habe inzwischen jetzt auch einen Pflegedienst, der einmal morgens kommt und ihn wäscht. Aber das ist alles, was ich sozusagen an Pflegeunterstützung habe. Ansonsten ist eben ja alles andere mache eben ich, also auch Essen und ihm füttern, das mache komplett alles ich und er kann eben nicht alleine bleiben, also er hat immer einen Impuls aufstehen zu wollen, aber es geht nicht und er ist auch schon zweimal gestürzt und daher kam dann irgendwann einfach die Klarheit, es geht nicht, er kann nicht alleine bleiben, was im Klartext bedeutet, sobald ich das Haus verlassen will, brauche ich jemand, der hier bei meinem Mann ist.
Und haben Sie so eine Person?
Ja, mehrere, aber die muss ich natürlich bezahlen und das ist natürlich auch der Punkt. Also das ist alles schon ziemlich kostspielig und wenn man nicht wirklich über sehr gute finanzielle Ressourcen verfügt, ist es eine ziemlich teure Angelegenheit und es gibt natürlich auch dafür finanzielle Unterstützung von der Pflegekasse, das nennt sich Verhinderungspflege, also wenn ich mal nicht kann, da gibt es 1600 und ein paar gequetschte Euro pro Jahr. Das kann man sich ja umrechnen, was das dann im Monat ist. Und die Pflegekräfte, die ich habe, die kosten 15 Euro die Stunde. Und das ist, wenn man jetzt richtig noch weitergeht, also das ist schon die unterste Kante. Das geht dann bis hoch, ich habe mich auch bei anderen Dienstleistern umgehört, das geht hoch bis 20, 30 Euro die Stunde.
Sie haben in der Mail an uns geschrieben, dass Sie vorzeitig in den Ruhestand gegangen sind, um diese Pflege überhaupt überhaupt leisten zu können, weil, das leuchtet ja auch ein nach dem, was Sie gerade geschildert haben, sich das überhaupt nicht mehr vereinbaren ließ mit ihrer Berufstätigkeit. Und dann haben Sie geschrieben, fast 70% aller Pflegebedürftigen werden von ihren Angehörigen versorgt. Und ich finde es geradezu skandalös, wie selbstverständlich man davon ausgeht, dass diese Pflege von den Angehörigen geleistet wird und diese nicht entsprechend monetär entlastet werden. Ich wette, da geben Ihnen viele pflegende Angehörige, die Sie jetzt gehört haben, recht. Wie stellen Sie sich denn so eine finanzielle Entlastung vor? Also in welcher Dimension und aus welchem Topf sollte die kommen?
Also ich meine, es gibt ja zum Beispiel das Elterngeld. Also das sowas Ähnliches in der Form könnte ich mir vorstellen, dass man eben eine Art Lohnersatzleistung bekommt. Und ich meine, ich war ja nun in dieser Situation, dass ich das, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, mir leisten konnte, weil ich jetzt nicht mehr so weit zu meinem eigentlichen Ruhestand habe und nur 1,5 Jahre vorher gegangen bin. Aber man kann ja nicht, ich sage jetzt mal, wenn man vielleicht in den 40ern oder 50ern ist, jetzt auf einmal aufhören zu arbeiten. Also wie gesagt, so eine Lohnersatzleistung ist das, was ich mir vorstellen könnte. Das ist natürlich sicher nicht der volle Lohn, den man bekommt, aber eben, wie gesagt, analog zum Elterngeld, da funktioniert das ja auch. Und aus welchem Topf das kommt, ja, das könnten sich ja mal die Politiker überlegen. Ich frage mich halt nur, wenn jemand ins Pflegeheim kommt, also wenn man weiß, was das kostet im Vergleich dazu, dann hat man ja schon mal eine Rechnung und sieht also, wo die Reise hingeht. Und es werden jetzt ja immer mehr Leute werden, die in diese Situation kommen. Die geburtenstarken Jahrgänge, die kommen ja jetzt erst dann in diese Situation in, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Jahren.
Sie haben uns geschildert, Frau Krass, dass das eine Abmachung ist, die Sie getroffen hatten, als es Ihnen beiden gut ging, gemeinsam mit Ihrem Mann. Würden Sie jetzt sagen, die ganze monetäre Frage beiseite gelassen, Sie halten diese Verabredung gerne ein? Sie pflegen Ihren Mann gern?
Ja, auf eine Art schon. Ja, es ist, ich muss es so sagen, es ist ein Liebesdienst. Und das würde ich auch nicht für jeden Menschen machen, um es mal so Klartext auszudrücken.
Claudia Krass pflegt ihren Mann und findet, pflegende Angehörige müssen viel besser entlastet werden, natürlich auch mit Geld. Was denken Sie, wie stellen Sie sich Ihr eigenes Leben vielleicht im Alter vor? Ja klar, selbstbestimmt, fit wie ein Turnschuh, total unabhängig, aber wenn wir die Träumereien mal ausknipsen, wie stellen Sie sich wirklich das letzte Kapitel in Ihrem Leben vor? Wer soll sich dann kümmern? Oder pflegen Sie vielleicht selbst, so wie Frau Krass? Wir wollen wissen, was Sie in diesem Zusammenhang erfahren und erlebt haben und vielleicht auch, wie Sie für das eigene Alter vorsorgen. 0331 70 99 111 ist die Nummer und ein bisschen Flucht ins Reich der Musik und Fantasie und Illusion muss natürlich auch sein und kommt hier von Peter Fox. Mein Kollege, der Sebastian, Redakteur dieser Sendung, hat mir eine ZDF-Doku empfohlen. Wir posten auch, glaube ich, gleich mal den Titel zum Thema, wenn die Eltern alt werden. Und da ist der Reporter unterwegs und versucht sich für seine Eltern, aber auch für sich selbst vorzustellen, wie ist denn das? Wie will ich denn mal leben, wenn ich alt bin? Und wie wollen wohl meine Eltern leben, wenn sie alt sind und wenn sie pflegebedürftig sind? Und sozusagen zum Selbstversuch checkt er dann ein in einem Altersheim, in einem Pflegeheim, natürlich aus einer privilegierten Stellung, einer, der da so für ein paar Tage nur eincheckt, nicht weil er es muss, sondern weil er es will. Und da hört er sich an, um unter den älteren Damen, die da im Aufenthaltsraum sitzen, sind tatsächlich nur Frauen, die er da antrifft und fragt, wie ist denn das? Kommen Sie sich hier so vor wie auf dem Abstellgleis?
Nee, habe ich gar nicht.
Nee.
Nein, gar nicht.
Ja, aber wenn man überlegt, was wir hier sehen und mitmachen, das ist wie ein Sterbehausbett. Da fast heute ist wieder einer gestorben. Wir sind ja am Abstellgleis.
Also die eine sagt überhaupt nicht auf dem Abstellgleis, die andere sagt volle Kanne. Und der Tod gehört dazu. Jeden Tag oder fast jeden Tag stirbt halt jemand. Das ist Alltag. Diese Frauen sagen schon auch mehrheitlich, das haben sie sich jetzt nicht unbedingt gewünscht, in einem Altersheim zu leben. Aber am Ende kommt raus, zumindest einige von ihnen fühlen sich da sehr wohl, zumindest nicht einsam. Und auch das ist heute Thema in unserer Sendung. Wie wollen wir leben, wenn wir alt sind? Was denken Sie, wie wollen Ihre ihre Eltern leben oder Großeltern, die vielleicht bereits alt sind. Vorhin hat uns hier Claudia berichtet und gesagt, sie wünscht sich so eine Art Elterngeld bzw. Pflegegeld, wenn man dann eben als Angehörige pflegt. Wäre das was, womit Sie sich auch anfreunden könnten? 0331 70 99 111. Wir möchten gerne Ihre Geschichten und Ihre Ansichten zum Thema erfahren. Wir sprechen heute über ein Thema, das, naja, ich sag's mal flapsig, so sexy ist wie ein künstlicher Darmausgang. Wenn Sie Eurotrash gesehen haben an der Volksbühne oder das dazugehörige Buch gelesen, wissen Sie, wovon die Rede ist. Da muss nämlich der Sohn, so sehr sich auch windet, der Mutter diesen Stoma-Beutel wechseln. Und genau darum geht's, um das Verhältnis zwischen den Generationen, wenn das Thema Pflegebedürftigkeit auf den Plan tritt. Und zu selbigem Thema angerufen hat David. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Aus welcher Perspektive guckst du aufs Thema?
Also ich habe jetzt gerade Radio gehört, weil ich immer Radio 1 morgens höre und fand das ganz bewegend, was diese Dame da erzählt hat, die ihren Mann pflegt. Ich bin Sohn und mein Papa ist jetzt 85, der ist dement, Pflegestufe 5. Und es war natürlich jetzt für mich und meine Schwester erstmal ziemlich krass zu beobachten, wie schnell das alles ging. Also das war ein rasend schneller Prozess, dass er jetzt gar nicht mehr reden kann. Er kann sich nicht artikulieren. Das war für uns halt als Familie total heftig. Was ich jetzt nur dazu sagen wollte, das war so mein Impuls anzurufen. Ich kenne das alles von meiner Mutter, weil sie meinen Vater gepflegt hat die ganzen Jahre. Und es war dann aber irgendwann an so einem Punkt, wo es einfach nicht mehr ging. Also mein Vater ist dann, genau wie sie geschildert hat, gestürzt. Also Toilette, alles. Also meine Mutter hat alles gemacht. Und irgendwann weiß ich, man ist dann ja bei vielen Beratungsstellen und man informiert sich über alles, hat dann eine Dame zu mir gesagt, es ist total wichtig, dass Sie als Kinder jetzt da eine Entscheidung treffen. Und die müssen Sie Ihrer Mutter abnehmen, weil die hat ein schlechtes Gewissen, die kann das nicht. Und mein Vater ist jetzt im Pflegeheim, wir haben zum Glück einen guten Platz gefunden. Und das war einfach wichtig, weil meine Mutter gar kein Leben mehr hatte. Also die ist, wie die Dame erzählt hat, die konnte nicht aus dem Haus raus. Die hat eigentlich nur noch für meinen Vater gelebt.
Darf ich dazwischen fragen, wie hat das denn deine Mutter aufgenommen? Denn wir reden ja genau über diesen Punkt. Also du hast gesagt, irgendwann ging das nicht mehr. Diesen Punkt muss man dann wahrnehmen. Ich vermute, man erkennt den, wenn er da ist. Aber dann sagt die Dame in der Beratung, ihr müsst diese Entscheidung der Mutter abnehmen. Das kann ja auch stark bevormundend sein für die Mutter. Denkst du, die ist jetzt erleichtert und entlastet oder hadert sie noch mit der Entscheidung, die ihr getroffen habt?
Das ist so ein Mischmasch. Also meine Mutter lebt in Düsseldorf, ich lebe in Berlin und ich habe sie letztens, als ich da war, nochmal gefragt. Da saß sie in der Küche am Tisch und dann habe ich gesagt, sag mal, wie ist es denn jetzt? Und sie hat gesagt, naja, es ist nicht schön, weil ich bin jetzt alleine hier in der Wohnung und Papa war halt immer da. Und klar, das ist für sie hart. Ich denke aber, dass sie auch weiß, dass diese Entscheidung am Ende eine richtige war, weil mein Vater ist so viel gestürzt, musste die Nachbarn rufen und sie kann ihn jetzt zum Glück jeden Tag besuchen. Und das ist ein massiver Einschnitt für sie. Ich glaube aber, dass sie am Ende, ich weiß jetzt nicht, ob sie in Düsseldorf Radio 1 hört, glaube ich, weiß, dass das schon proaktiv von uns Kindern der richtige Schritt war. Also wir haben sie jetzt nicht gezwungen, wir haben dann nur gesagt, lass uns doch erstmal mit einer Kurzzeitpflege anfangen. Kann man dann 4 Wochen oder 8 Wochen nehmen. Und da hat sie dann gemerkt, Mensch, da ist ein großes Bad, da wird er professionell irgendwie morgens mit dem Rollstuhl in dieses Bad reingefahren. Da sind Leute, die sich kümmern, die sind Tag und Nacht da. Und das konnte sie einfach nicht mehr.
David, vielen Dank für deinen Anruf und wir nehmen das mal mit als Appell. Denkt dran, kümmert euch bei Zeiten oder erkennt diesen Moment und dann schreitet auch ein. Wir vertiefen das auch im Laufe der Sendung nochmal mit einer Dame, die genau zu diesem Thema berät, wie man dieses Gespräch beginnt. Vielen Dank für deinen Anruf.
Und letztes Wort noch ganz kurz dazu. Ganz wichtig, eine Patientenverfügung. Das haben wir auch, weil wir das alles immer so weggeschoben haben als Kinder. Wir haben gedacht, das passiert nie. Und eine Patientenverfügung ist auch total wichtig, einfach mit den Eltern machen.
Ja, das stimmt, also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist wichtig, aber gleichzeitig komme ich dann auch mit der Einschränkung nochmal um die Ecke. Das ist natürlich irgendwie so ein Rohling, wo man versucht, irgendetwas zu fassen und zu beschreiben, was man nicht weiß. Wir wissen ja nicht, über welche Situation wir da ganz konkret sprechen. Also ich habe das Gefühl, das ist auch dann, ja, es gibt so ein Gefühl der Sicherheit, aber es ist auch irgendwie vorläufig.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nur ich kann jetzt nur von meinem Fall sprechen oder von dem von meinem Vater. Wir haben halt gar nichts in die Wege geleitet und haben dann noch on top zu diesem ganzen Emotionalen auch noch jetzt unglaublich viel Papierkram im Amtsgericht, weil du alles genehmigen lassen musst. Und da haben uns halt auch viele gesagt, Mensch, warum habt ihr denn nicht meine Patientenverfügung gemacht? Ne? Und ja, das haben wir halt verbockt und unser Vater wollte das auch nie. Und ich sag jetzt für mich, der jetzt noch nicht so in dem Alter ist, dass ich das jetzt auf jeden Fall für mich machen möchte, weil ich möchte, dass da gewisse Dinge geregelt sind.
David, danke auch für diese Erinnerung den Appell. Mach's gut.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Wie sage ich's meinen Eltern? Mama wird immer vergesslicher, Papa sieht immer schlechter. Irgendwie müsste man da mal ran. Irgendwie ist dieses Gespräch aber auch sehr unangenehm und wird folglich gern verschoben. Ich habe mir im ZDF eine Doku angeschaut, die heißt, wenn die Eltern alt werden, finden sie auch noch in der Mediathek. Und da sucht der Reporter ganz gezielt das Gespräch mit den Eltern. Und die Mutter sagt frank und frei, ja klar, den Gedanken ans Altwerden, den verschiebt sie selbst auch gern.
Wenn da nichts wehtut? Denkt man ja nicht dran. Das erste Mal denkst du dran, wenn du irgendein Wehwehchen hast.
Aufschieben ist schlecht. Das Schlechteste, was man als alter Mensch machen kann, aufschieben. Man muss immer das machen, was an ist, wo man sagt, Mensch, wir müssen unbedingt mal. Ja?
Da fällt dir das schwer, dir einzugestehen, dass man sich jetzt mit solchen Sachen auseinandersetzen muss?
Ja, klar,
sagt auch der Vater. Das ist wirklich kein Thema, über das auch Sie als Eltern gern sprechen. Aber, das sagt er auch, verschieben bringt es einfach überhaupt nicht. Ich frage gleich eine aufs Thema spezialisierte Sozialpädagogin. Wie sage ich es meinen Kindern oder andersrum? Diese Perspektive soll ja auch nicht zu kurz kommen. Wie sage ich es meinen Eltern? Ich bin immer noch Tochter, wahrscheinlich bleibe ich das auch für immer. Meine Eltern sind mein Backup für jede Menge Fragen im Leben und so langsam merke ich, da dreht sich was um. Meine Eltern entwickeln neue Bedürfnisse, brauchen meinen Rat und ich kann sie nicht mehr wie früher in meine Zusammenhänge einspannen, zum Beispiel um den lieben Kleinen möglichst erfreulich betreut zu bekommen. Tja, so ist das. Aber müssen wir jetzt was regeln und wann ist dafür überhaupt der richtige Zeitpunkt und wer regelt hier überhaupt? Mit solchen Fragen beschäftigt sich Birgit Lambers, die ist Sozialpädagogin und berät genau zu diesem Thema. Hallo Frau Lambers.
Hallo, ich grüße Sie.
Und vorhin hat uns schon ein Hörer angerufen, David, der sagte, es geht darum, den richtigen Moment für dieses Gespräch und für diese Entscheidung zu erwischen. Und Uwe hat angerufen und der fragt sich genau, wann ist denn dieser Moment?
Die Frage ist für mich einmal das Ding mit der Würde und der Selbstständigkeit. Wie nähert man sich und wie schafft man es, Fragen oder Vorschläge so zu formulieren, dass man nicht entmündigend rüberkommt? Und wann ist der Leidensdruck so groß, dass Menschen dann sagen, okay, jetzt machen wir's, und ist es dann nicht schon zu spät?
Also, wie erwische ich diesen verdammten richtigen Moment?
Ich behaupte, den verdammten richtigen Moment erwischen Sie gar nicht, den bestimmen nämlich Ihre Eltern. Und letztendlich gilt es für uns, das auszuhalten, dass unsere Eltern lange brauchen, um sich selber diese Hilfsbedürftigkeit einzugestehen. Das ist auch schwer, ne? Sagen zu müssen, sich selber sagen zu müssen, das kann ich nicht mehr, da brauche ich Hilfe. Mhm. Also wird dieser Zeitpunkt oft überproportional lang hinausgezögert und das ist für Kinder ganz schwer auszuhalten, weil die denken, das wäre doch jetzt so leicht könnte ich sie unterstützen, so leicht könnte ich ihnen helfen und sie stellen sich quer. Also das Allerwichtigste ist, das sagte der eine Hörer gerade, bitte entmündigen Sie Ihre Eltern nicht, das sind erwachsene, lebenserfahrene Menschen, die selber entscheiden dürfen und sollen, wann für Sie etwas richtig ist, bieten Sie das an. Okay. Ja, sagen Sie, ich habe den Eindruck, das fällt dir schwerer, das ist ja auch gar nicht schlimm. Also wenn du magst, ich unterstütze dich gerne. Und halten Sie es dann aber aus, dass Vater, Mutter nicht sofort sagt, jawohl, mein Kind, bitte übernimm das für mich.
Also sondern, ganz wichtig, erstmal ich Botschaften senden, ich habe den Eindruck, das genau. Und nicht du bist und du musst und du solltest. Ich würde gern, Frau Lambers, mit Ihnen gern so ein paar potenzielle Situationen nachspielen und ich bediene mich dabei an Beispielen aus meinem Umfeld. Also die Eltern eines Kollegen zum Beispiel, die sind in den 60ern topfit und haben entschieden, wir lieben Thailand und wir ziehen da jetzt hin. Bedeutet natürlich auch Tschüss Kinder oder Tschüss Enkelkinder. Und mein erster Impuls war, muss ich ehrlich sagen, ich wäre vielleicht irgendwie stinkig, wenn das meine Eltern machen würden, also mir sozusagen den Rücken zudrehen. Andererseits ist ja auch sehr super, dass die sich selbst überlegen, wo und wie sie alt werden wollen. Habe ich da überhaupt was zu kamellen?
Nö.
Nö. Okay, kurze Antwort. Anderes Beispiel. Da hat jemand Eltern, die sehenden Auges auf dieses Thema zugehen. Alles Mögliche wird immer schlechter, aber das wird einfach ignoriert. Eigentlich noch nicht mal ignoriert. Ich fand das, als ich das so in meinem Umfeld damals mitbekommen habe, nicht fair dem eigenen Kind gegenüber, an dem natürlich am Ende alles hängen geblieben ist. War dann auch noch ein Einzelkind, also ohne Unterstützung von Geschwistern. Andererseits lässt sich ja sowieso nicht alles immer 100% planen. Also welche Unterstützung brauchen die denn mal konkret? Ist das insofern auch konsequent, das Thema einfach ja noch nicht mal zur Kenntnis zu nehmen?
Von unseren Eltern oder von uns?
Von den Eltern.
Naja, von den Eltern ist das erstmal natürlich. Ich sage immer, wir argumentieren aus der Ignoranz des Nicht-Betroffenen. Ja? Für uns heißt unsere Eltern, wir sehen, die kommen nicht mehr in die Dusche, so ein Klassiker. Mhm. Ja? Beziehungsweise steigen wohl möglich noch in die Badewanne hinein und können da ausrutschen. Ja. Und wir sehen dann schon, um Gottes Willen, wir sind anschließend diejenigen, die sie ins Krankenhaus fahren und so. Letztendlich muss man sagen, unsere Eltern haben das Recht, Dinge zu tun, die wir als unvernünftig bewerten. Punkt. Aber was wir machen können und machen sollen, ist unsere Sorge zum Ausdruck bringen. Mhm. Immer wieder zu sagen, ich habe Angst, ich befürchte etwas, ich habe Angst, dass dir etwas passiert. Du würdest mich entlassen, Mama, wenn du für mich, mir zuliebe, wenn wir da eine andere Lösung suchen würden. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass unsere Eltern nicht sie selber müssten diesen Schritt gehen, sondern sie tun es ja eigentlich nur, um ihrer Tochter und ihrem Sohn einen Gefallen zu tun. Das ist eine Strategie, die häufig erfolgreich ist, aber ich kann Ihnen sagen, ich gebe ja sehr, sehr viele Seminare zu dem Thema, meine alten Eltern und ich, und habe ja auch das Buch geschrieben, wenn die Eltern plötzlich alt sind. Und ich kann Ihnen sagen, die meisten kümmernden Kinder tun sich unglaublich schwer mit dieser Form von, die nennen das Unvernunft oder Altersstarrsinn, wird auch gesagt, auch wenn es den gar nicht gibt. Aber es ist eine Form von Unvernunft. Und aber wo wir zu wenig hingucken, ist, was bedeutet dieser kleine, einfache Umbau des Bades für unsere Eltern? Für unsere Eltern.
Da kommen wir, Frau Lambers, auf jeden Fall in der Sendung noch zu und haben dazu auch eine Beraterin. Ich würde ganz gerne mit der Bitte um eine kurze Antwort einmal die Perspektive noch umdrehen. Wenn Sie sagen, die Kinder neigen dann dazu, mitunter Altersstarrsinn zu unterstellen, wo man einfach mal akzeptieren müsste, das sind erwachsene Leute, die treffen ihre Entscheidung.
Genau.
Wenn ich mich darüber mal geärgert habe als Kind, als Sohn oder als Tochter, steigt damit meine Konsequenz, das vielleicht meinen Nachkommen zu ersparen und selber besser Vorsorge zu treiben, ja oder nein?
Also ich rate allen, bitte reden Sie grundsätzlich mit Ihren Eltern früh darüber. Suchen Sie das Gespräch.
Aber macht mich das kompetenter, um mein eigenes Alter vorzuplanen?
Ich behaupte, dass wir als Generation die Probleme nicht so haben werden, wie unsere Eltern die haben. Ja,
ihr Wort in Gottes Ohr. Vielen Dank. Birgit Lambers war das, die schreibt und berät als Sozialpädagogin Eltern und erwachsene Kinder zu genau diesem Thema, also wie umgehen mit dem Alter, wenn die Eltern plötzlich alt sind, heißt eins ihrer Bücher. Haben Sie besten Dank für das Gespräch. Schönes Wochenende.
Ihnen auch.
Chaka Demes hören wir hier mit Tease Me und wir reden übers Altwerden der eigenen Eltern, aber bedeutet ja irgendwie folglich auch, kommt auf mich auch eines Tages zu. Isabel hat geschrieben, die plädiert auf jeden Fall für ein Pflegegeld, eins, wovon auch Selbstständige was haben, die ihren Laden nicht mal eben temporär zumachen können. Und dann hat sie auch noch einen Appell an uns alle und sagt, bitte denken Sie daran, wie Sie sich das Leben für Ihre Kinder wünschen, rechtzeitig, frühzeitig, machen Sie Pflegeverfügung, Patientenverfügung, Immobiliengedöns. Gedöns und regeln sie alles, nicht nur den Todesfall, weil bis der eintritt, gibt es noch ein anderes Kapitel davor. Ich danke meinen Eltern, dass sie sich gekümmert haben, schreibt Isabel. Und Birgit aus Berlin hat geschrieben, die pflegt seit über 3 Jahren ihre Mutter. Die Mutter hat Demenz und es ist eine schwere Aufgabe, aber die Mutter hat immer klar gesagt, sie will nicht in ein Altersheim und deswegen versucht sie, dieser Aufgabe nachzukommen. Und sie schreibt auch, wie meine Kinder später handeln, weiß ich nicht. Ich möchte immer selbstbestimmt handeln. Das heißt, ich muss jetzt die notwendigen Dinge klären und mit ihnen besprechen. Jetzt am Telefon habe ich Julika und ich glaube, die hat auch bereits einiges geklärt. Hallo Julika.
Hallo.
Hallo,
was?
Was habt ihr wie geklärt?
Also ich habe mit meinen Eltern zusammen vor ein paar Jahren entschieden, dass wir gemeinsam wohnen. Also wir haben ein großes Grundstück zusammen gekauft und da stehen 2 Häuser drauf und wir wohnen nebeneinander.
Okay, und das ist so in der Annahme oder in der, ja, in der Gewissheit vielleicht auch, irgendwann werden die Eltern mal Pflege brauchen und dann leistest du die oder wer?
Naja, klar, so ist es gedacht. Also im Moment ist es so, dass ich 2 kleine Kinder habe und wenn ich arbeite, dann sind meine Eltern da, wenn ich länger arbeiten muss und passen auf die Kinder auf. Mhm. Oder ich kann dann auch mal abends ausgehen zum Beispiel ohne Probleme. Und es ist schon so gedacht, dass meine Eltern eben nicht in ein Pflegeheim wollen. Ich erinnere mich, dass die vor ein paar Jahren eine Sendung gesehen haben über Pflegeheime und das war so mit so ein Anstoß zu sagen, das wollen wir auf keinen Fall, wir möchten gerne einen anderen Weg gehen und das ist ja ziemlich fruchtbar für beide Seiten.
Das ist fruchtbar für beide Seiten, was du gerade schilderst. Wenn du in die Glaskugel guckst und da die alte Julika drin siehst, wie lebt die denn?
Tja, ehrlich gesagt weiß ich das nicht genau. Ich wünsche mir natürlich auch, dass ich nicht in einem Pflegeheim lande sozusagen, sondern vielleicht auch im Rahmen meiner Familie, bei meinen Kindern oder so, wenn das möglich ist.
Und
die Voraussetzung haben wir ja geschaffen im Grunde mit einem großen Grundstück und 2 Häusern drauf.
Also im Grunde eine Mehrgenerationen-WG, die sich aus der eigenen Familie speist.
Richtig.
Julika, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute für euch.
Dankeschön.
Tschüss. Tschüss. Und am Telefon habe ich jetzt noch Anna. Hallo Anna.
Ja, hallo. Ich wollte eigentlich auch einen Erfahrungsbericht vor allen Dingen kurz erzählen. Also
bitte.
Ich bin Ende 30 und mein Vater, ich war das letzte Kind, ist 95 schon. Letztes Jahr war er also 94 im Januar und hat, wir hatten immer mal das Gespräch gesucht. Also er wohnt da noch in einer Altbauwohnung mit meiner Mutter zusammen, die 20 Jahre jünger ist und wo immer klar war, dass sie nicht pflegen würde. Das wollte er nicht und sie auch nicht. Und ist dann gestürzt, die Treppe, also Klassiker, Treppensturz, Oberschenkel, Halsbruch und Arm, Krankenhaus, Reha-Klinik, in der Reha Covid gekriegt und dann, das ist also jetzt ein bisschen überschneidet sich noch mit Covid, wurden wir vor die Wahl gestellt, noch ein Krankenhaus, Akutklinik halt oder nach Hause, wenn die häusliche Versorgung gewährleistet ist. Das war natürlich null der Fall, aber meine Brüder und ich haben das dann gemacht und haben gesagt, wir holen die nach Hause und machen das und naja, waren irgendwie so von 2 Wochen ausgegangen. Daraus wurden natürlich 5. Im Endeffekt hat er das alles überlebt. Und was ich eigentlich sagen will, ist, also mein riesiger Respekt an alle Angehörigen, die pflegen. Unser Vater hatte nur in Anführungsstrichen Pflegegrad 1 und es war trotzdem ein Fulltime-Job, natürlich auch mit dem Covid, wo wir das monitoren mussten.
Aber wie habt ihr das hingekriegt, deine Brüder und du? Ich vermute mal, ihr seid berufstätig.
Ja, genau, das ist das Nächste. Also wenn wir nicht tolle Chefs gehabt hätten, die das ermöglicht hätten, dass wir 5 Wochen von zu Hause aus arbeiten, beziehungsweise freigestellt wurden zwischendurch auch einfach, dann wäre das gar nicht gegangen. Und ja, so ein bisschen noch Glück im finanziellen Hintergrund, dass das auch sogar, wenn die uns gekündigt hätten, jetzt nicht total eine Katastrophe gewesen wäre, aber das ist ja leider auch meistens nicht der Fall. Also, und da ein Punkt noch, also es gibt ja so Krankengeld von der Krankenkasse. Das waren irgendwie 150 Euro für 5 Wochen. Also das, finde ich, ist halt auch etwas, was angepasst werden müsste, weil je nach Pflegegrad ist es einfach ein Fulltime-Job. Wir haben uns dann die Tage aufgeteilt in 2 12-Stunden-Schichten, was jetzt auch an Covid lag, weil wir halt stündlich Fieber messen mussten zwischendurch. Um das ganz kurz noch zu sagen, auch wenn jetzt viele alte Menschen geimpft sind, ist trotzdem das Alter über 65 nach wie vor ein Risikofaktor für einen schweren Verlauf. Das darf man einfach bitte, bitte nicht vergessen. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer von Radio 1 denken da vielleicht dran, aber es ist mir wichtig, das nochmal zu erwähnen. Denn auf einer Normalstation hätte das überhaupt nicht so stattfinden können, wie wir das dann zu zweit halt machen konnten.
Wo der zeitweise überhaupt nur kümmern
mussten.
Na klar, und wo ja zeitweise genau. Die Angehörigen überhaupt keinen Zutritt haben durften.
Anna, deswegen haben wir das gemacht, ja. Genau, das wollte ich erzählen.
Vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht. Alles Gute für euch.
Und alles Gute für Julika und ihre Familie. Ich finde das total toll. Wir haben das leider, also ich hätte es auch gern so, aber...
Danke dir sehr. Mach's gut. Wir reden übers Altwerden, über das eigene und über das der Eltern und was da zu tun und was da vielleicht auch zu lassen ist. Und am Dienstagnachmittag, glaube ich, haben hier Frauke Oppenberg und Max Spalek mit Ulrike Arnold gesprochen. Die hat nämlich eine Senioren-WG gegründet mit Mitstreitern. Lebendig altern heißt diese WG. Und die haben ein Ziel, zusammen alt werden und sich dabei unterstützen. Und Ulrike Arnold hat in beiden erzählt, was bei ihr die Zündung war.
Die Initialzündung war eigentlich der Tod meiner Mutter. Ich saß so bei ihr im Bett und habe mir so angeguckt, wie das Leben zu Ende geht und habe mir gesagt, naja, die Nächste in der Reihe bist du selbst. Und da ich einer Generation angehöre, die ja doch auch sehr für selbstbestimmtes Leben immer gekämpft hat und eingestanden hat, da habe ich mir gedacht, du musst dir was überlegen. Du willst auch entsprechend alt werden und eben auch entsprechend sterben.
Und so hat sie dann mit Freundinnen, mit Freunden die Alters-WG gegründet, in der Hoffnung, damit gut aufgestellt zu sein für das, was kommt. Und wenn jemand alt wird, dann bringt das aber natürlich auch ganz praktische, handfeste Fragen mit sich. Fragen des Umbaus beispielsweise, des barrierefreien Wohnens, was man irgendwie rein laborieren muss in eine Wohnung, die vielleicht viele Schwellen hat, enge Türen und so weiter und wo die Böden nicht alle auf demselben Niveau sind. Wir wollen über diese ganz handfeste Hilfeleistung sprechen, die natürlich auch Geld kostet. Und zwar gleich mit einer Frau, die exakt zu diesem Thema barrierefreies Wohnen und barrierefreier Umbau berät. Nach Musik von Jaco Gardner, Another You. Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Von wegen. Heute sind die Alten mobiler, merkt Maike Austermann-Frenz. Die arbeitet als Wohnberaterin und berät seit über 30 Jahren im gemeinnützigen Verein Komfort e.V. in Berlin. Der Verein berät, wenn Umbauten nötig werden, wenn barrierefreies Wohnen angezeigt ist, also ganz praktisch baulich. Schönen guten Morgen an die Weser, Frau Austermann-Frenz.
Ja, genau. Herzliche Grüße nach Berlin aus Bremen.
Messi, Messi. Sowohl Bremen als auch Berlin als auch Potsdam, wir könnten andere Städte nennen, hat eine Menge Häuser mit Mietwohnungen. Ist da dieses Thema nicht sowieso vergebliche Liebesmühe, weil klassische Eigenheimdiskussion, wer im vierten Stock lebt zum Beispiel zur Miete ohne Aufzug, braucht über barrierefreien Umbau vermutlich gar nicht nachzudenken, ne?
Ja, also da haben Sie vollkommen recht. Das ist tatsächlich eine Situation, die, sage ich mal, auch sehr individuell natürlich betrachtet werden kann. Es kann auch jemand noch Treppen steigen können, aber auch in der Wohnung im vierten Stock vielleicht einige Erleichterungen, wie, was weiß ich, die Türschwellen entfernen oder eben auch mal Haltegriffe im Bad anbringen. Also wenn noch Mobilität da ist, dann lässt sich eigentlich jede Wohnung mit kleineren Maßnahmen auch altersgerecht oder wir sagen nachhaltig, zukunftsfähig umgestalten.
Was ist denn eigentlich so der wesentlichste Umbau, zu dem Sie beraten oder zu dem Sie raten? Also welcher Umbau, welche Maßnahme bringt die größte Entlastung für pflegebedürftige Menschen?
Ja, also ganz eindeutig, der Renner ist natürlich der Badumbau. Also es geht immer eigentlich um das Thema Wanne raus, Dusche rein. Das ist für viele in diesem, sage ich mal, Hygiene-Intimbereich immer so die erste Schwelle, wo sie merken, oh, da habe ich vielleicht Ängste, komme nicht mehr raus aus der Wanne. Oder ich fühle mich sicherer, wenn ich nur noch duschen kann. Und das sind Dinge, die natürlich dann mit etwas größerem Aufwand auch schon verbunden sind. Aber das Bad ist wirklich auch von der Gefahrenseite, sage ich mal, mit rutschfestigen Fliesenbelag oder eben Haltegriffe, wo ich mich auch abstützen kann, wenn ich von der Toilette nicht mehr hochkomme. Da sind viele Maßnahmen möglich. Da gibt es inzwischen sehr, sehr viele Produkte auf dem Markt. Und da ist eigentlich auch das Handwerk inzwischen sehr weit, dass sie auch bodengleiche Duschen einbauen können. wenn es schwierige Situationen sind.
Gibt es denn vielleicht Sachen, die ich schon als junger Mensch mitdenken könnte oder sollte, um Probleme später im Leben zu vermeiden? Also ich denke gerade an unsere Badezimmerrenovierung. Wir Eumel haben natürlich eine Badewanne reinbauen lassen.
Ja, ich bade auch gerne, also gar keine Frage. Und wir haben tatsächlich beobachtet, dass jetzt auch zum Beispiel junge Paare mit Kindern, die ein neues Haus bauen vielleicht sogar oder eine Eigentumswohnung erwerben, dass die sich auch schon damit beschäftigen, weil natürlich sind diese Maßnahmen, die zum barrierefreien Bauen gehören, für alle gut, also auch für Kinder oder für ältere Menschen, die mit dem Rollator unterwegs sind. Bei Rampen sehen wir es am meisten, dass dann eben auch Eltern mit Kinderwagen natürlich die Rampe besser benutzen können, als den Kinderwagen die Stufen hochzuschleppen. Also ich glaube, wichtig ist einfach, es gibt individuelle Maßnahmen, deswegen machen wir individuelle Wohnberatung, aber es gibt natürlich viele Grundsatzmaßnahmen, die auch inzwischen in die Bauordnung eingegangen sind, sodass neue Gebäude, die jetzt gebaut werden, schon viele barrierefreie Wohnungen enthalten können. Und auch junge Leute sind diesem Thema durchaus aufgeschlossen gegenüber.
Jetzt musste mein Vater für meine Mutter eine Menge umbauen, vor allen Dingen im Bad, das haben Sie ja auch gesagt, das ist so der neuralgische Punkt. Was aber wirklich das Schlimmste war, neben dem Lärm und dem Dreck und natürlich auch der riesen emotionalen Belastung, wenn was passiert ist, war dieser ganze Antragskram. Also Berater der Krankenkasse oder der Gutachter vom medizinischen Dienst, die meinen dann besser zu wissen, was meine Eltern brauchen als die selbst. Und es gibt jede Menge Beratung, aber mein Vater mit 78 hat halt überall noch ein Pfund Papier und Antragskrempel auf den Arm bekommen.
Ja,
da hatte ich das Gefühl, das ist eigentlich nicht die Unterstützung, die man dann braucht.
Gut, also wir Wohnberatungsstellen bundesweit, gibt es ja sehr viele, auch in Berlin, haben natürlich auch diesen Part mit in unserem Fokus. Also wir unterstützen auch bei Antragstellungen. Es geht ja meistens um Fördermittel und da muss man natürlich schon sagen, wenn jetzt öffentliche Mittel in Anspruch genommen werden oder auch die Mittel der Pflegekassen, da braucht man ja dann einen Pflegegrad dafür, dann ist das natürlich mit ein bisschen Formalien verbunden. Und natürlich ist das nicht so, also in so einer Situation nicht hilfreich oder nicht schön, aber eigentlich, also es gibt auch Pflegestützpunkte, ich glaube in Berlin sind das die Seniorenstützpunkte, da ist es auf jeden Fall, da kann man sich hinwenden und da wird man auch bei Antragstellung eigentlich unterstützt, aber es gehört ein bisschen dazu, leider. Also das erleben wir auch. Es wird aber immer mehr versucht, das auch zu vereinfachen.
Maike Austermann-Frenz berät zum Thema barrierefreies Wohnen und Umbau und zwar im Bremer Verein Komfort e.V. Auch die Senatsverwaltung Berlin, Brandenburger Städte und Kommunen beraten zum Thema. Die Seniorenstützpunkte haben Sie auch gerade genannt. Die Links zu diesen Stellen, wenn Sie sich dafür interessieren, finden Sie auf radio1.de. Besten Dank für das Gespräch Ihnen, Frau Austermann-Frenz.
Ja, gerne.
Wir sprechen heute über die Situation, die sich bei vielen früher oder später einstellen wird, wenn die Eltern älter werden, zwischen Selbstbestimmung und Abhängigkeit. Und ich finde, da liegt ja auch immer mit drin, wie wollen wir selbst alt werden? Grit hat geschrieben, die pflegt ihre hochbetagte und stark pflegebedürftige Mutter daheim und sagt, das sind sehr beengte Verhältnisse. Sie wohnen in einer Wohnung, die Mutter hat das Schlafzimmer bekommen und das 12-jährige Kind leidet sehr unter der Situation, also wie eng das jetzt eben in der Wohnung ist. Und Grit selbst leidet auch, sagt auch, ich komme gar nicht mehr vor die Tür. Also ein Hobby oder eine andere Beschäftigung brauche ich mir wirklich nicht zu suchen. Sie sagt aber auch, es ist wirklich schwer, aber ich muss das tun. Kerstin fragt, was ist, wenn die Pflege der Eltern den Pflegenden krank macht, weil der oder dies aus Pflichtbewusstseins nicht übers Herz bringt, die Eltern ins Heim zu geben und sich darüber im Endeffekt aufgibt und dann noch eine sehr düstere Zuschrift von Anonym, wenn die Eltern alt und älter werden, geht alles kaputt, was überhaupt jemals gut war und berichtet dann von den eigenen Eltern und von der Mutter, wie die sich verändert hat über ihre Krankheit, die Persönlichkeit wie erloschen gewesen ist. Die Mutter ist dann gestorben und die Person, die geschrieben hat, schreibt, für mein eigenes Alter sehe ich eher schwarz. Ich möchte gar nicht daran denken. Ingo hat geschrieben, zwei Sachen. Zum einen gibt er zum Bedenken, es gibt Menschen, die haben keine Kinder. Wie sollen die vorsorgen? Vielleicht wissen Sie ja Rat. Rufen Sie gerne an 0331. 070 99 111. Zum anderen berichtet er von seiner Mutter, die hat er lange aus der Ferne betreut und sagt, es gibt eine Menge technische Hilfsgeräte, die da sinnvoll sein können. Zum Beispiel gibt es so ein Türschloss, über das er natürlich mit Einwilligung seiner Mutter zum Beispiel Notdienste oder Pflegedienste reinlassen konnte in deren Wohnung. Also es gibt kleine Entlastung, kleine Lösung, wenn man danach sucht, ist die Info von Ingo. Ich möchte Ihnen erzählen, was bei uns auf den Social-Media-Kanälen los ist zu unserem Thema, wenn die Eltern älter werden. Wer kümmert sich, haben wir auf Facebook gefragt und bekommen da Antworten, von denen viele das Wörtchen schwierig mit an Bord haben. Eine Person schreibt, dass da die zu pflegenden Eltern dann auch wirklich Probleme und Schwierigkeiten, Erkrankungen verschwiegen haben. Also es wirklich sehr schwierig war, da zu helfen. Verantwortlich mit sich und den eigenen Fähigkeiten umzugehen, ist wohl eine Herausforderung, an der viele scheitern und das macht häusliche Pflege gelegentlich zu einem Albtraum. Das stimmt sicherlich. Ich möchte aber auch noch mal erinnern an Claudia, die ganz am Anfang gesagt hat, sie macht das gerne und damit will sie die ganzen Schwierigkeiten überhaupt nicht in Abrede stellen. Eine andere Person hat geschrieben, sie erlebt das jetzt zum zweiten Mal, vor 4 Jahren mit dem Vater, jetzt mit der Mutter. Es ist ein enormer Spagat zwischen Fürsorge und auch Wut. Wut auf die Hilflosigkeit und auf die Abhängigkeit von den Ärzten und von der Bürokratie. Und eine weitere Person schreibt, dafür hat man Familie, oder? Will aber natürlich auch nicht verschweigen, dass mehrfach Leute darauf hingewiesen haben, dass sie sich überfordert fühlen, dass sie sich auch alleingelassen fühlen mit dem Problem. Auf Insta haben wir gefragt, wie wollt ihr selbst alt werden? Und da gibt es verschiedene, sehr unterschiedliche Antworten. Solange es geht, wollen wir in unserem Haus wohnen, in einer WG mit meinen Mädels. Zu Hause ist eine weitere Antwort und eine kleine Hütte am Meer. Und eine weitere Person schreibt, wenn ich nicht mehr selbstbestimmt leben kann, möchte ich nirgendwo leben. Würde ich Stand heute tatsächlich auch sagen, erlebe aber beispielsweise bei meiner Schwiegermutter, bei der ich das am allerwenigsten erwartet hätte, dass die total happy ist, zu einem guten Teil nicht mehr selbstbestimmt in ihrem Altersheim zu leben. Die fühlt sich wohl und die hätte, als sie so alt war wie ich, gesagt, also auf keinen Fall. Und ich würde sagen, sie ist da oder wirkt zumindest auf mich sehr glücklich. Und nochmal zur kleinen Hütte am Meer. Wir haben ja die Sendung begonnen mit Peter Fox und dem Haus am See und da hat uns eine Hörerin geschrieben, also da sind ja wohl die Damen auch eher Staffage, sehen schön aus, singen oder bekommen die lieben Kleinen, aber sehr viel mehr haben die da ja nicht zu tun. Könnte es sein, dass die Pflegearbeit, über die ihr heute sprecht, auch vor allen Dingen der Job der Frauen ist? Interessante Frage. Vielleicht wissen Sie die Antwort entweder für sich oder Sie teilen sie mit uns unter 0331 70 99 111. Wenn die Eltern alt werden, zwischen Selbstbestimmung und Abhängigkeit, das war heute unser Thema in dieser Sendung und da geht's natürlich, wie sollte das anders sein, sehr stark um unsere Gefühle, ums Pflichtgefühl, ums schlechte Gewissen, aber auch um Selbstbestimmung, Bevormundung, ums Kümmern und um physische und emotionale, nicht zuletzt auch finanzielle Überforderung. Aufs Thema gebracht hat uns Claudia unter anderem, also wir haben eine Menge Zuschriften schon bekommen zu diesem großen, großen Thema Pflege. Claudia pflegt ihren Mann im Alter und sie sagt, das war so abgemacht.
Erstmal gab es lange, bevor mein Mann pflegebedürftig wurde, zwischen uns diese Verabredung, wenn es diese Situation kommt, also bei ihm oder bei mir, dann wollen wir uns gegenseitig pflegen. Gut, das war dann bei meinem Mann so ein schleichender Prozess und da bin ich einfach so reingewachsen. Ja, ich habe mir das jetzt nicht ausgesucht, aber es war einfach diese Verabredung und eben dieses Mitwachsen mit dieser Situation, die eben immer eingeschränkter wurde und die Pflegebedürftigkeit wurde halt einfach immer mehr.
So hat uns das Claudia geschildert. Daraufhin hat sich David gemeldet, der hat Ähnliches erlebt mit seinen Eltern. In seinem Fall hat die Mutter den Vater gepflegt, bis das eben auch nicht mehr ging.
Ich kenne das alles von meiner Mutter, weil sie meinen Vater gepflegt hat. Und es war dann aber irgendwann an so einem Punkt, wo es einfach nicht mehr ging. irgendwann weiß ich, man ist dann ja bei vielen Beratungsstellen und man informiert sich über alles, hat dann eine Dame zu mir gesagt, es ist total wichtig, dass sie als Kinder jetzt da eine Entscheidung treffen. Mhm. Und die müssen sie ihrer Mutter abnehmen, weil die hat ein schlechtes Gewissen, die kann das nicht.
Eine Entscheidung treffen, eine Entscheidung abnehmen, da kommen wir natürlich auch in den Bereich der Frage nach Selbstbestimmung im Alter oder aber eben Bevormundung. Und in dem Punkt war die Sozialpädagogin Birgit Lambers, die genau zu diesem Thema ganz oft berät. In diesem Punkt war sie sehr, sehr strikt.
Unsere Eltern haben das Recht, Dinge zu tun, die wir als unvernünftig bewerten. Punkt.
Punkt. Heißt aber nicht, dass man vor der Realität die Augen verschließt. Man kann es aber vielleicht anders angehen. David hat ja gesagt, die Mutter kann es nicht entscheiden, den Vater ins Pflegeheim zu bringen. Diese Entscheidung liegt bei den Kindern. Und hier ist jetzt der Weg, wie es geht, sagt Birgit Lambers.
Was wir machen können und machen sollen, ist unsere Sorge zum Ausdruck bringen. Zu sagen, ich habe Angst, ich befürchte etwas, ich habe Angst, dass dir etwas passiert. Du würdest mich entlassen, Mama, wenn du für mich, mir zuliebe, wenn wir da eine andere Lösung suchen würden. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass unsere Eltern nicht sie selber müssten diesen Schritt gehen, sondern sie tun es ja eigentlich nur, um ihrer Tochter und ihrem Sohn einen Gefallen zu tun. Das ist eine Strategie, die häufig erfolgreich ist.
Also die eigenen Gefühle artikulieren in Form von Ich-Botschaften, statt zu sagen, du musst, du sollst und du darfst auf keinen Fall. Das ist der psychologische Aspekt, aber genauso wichtig ist ja auch der finanzielle. Anna beispielsweise hat angerufen, die hat mit ihren Brüdern 5 Wochen lang die Betreuung ihres Vaters übernommen.
Also es gibt ja so Krankengeld von der Krankenkasse, das waren irgendwie 150 Euro. Für 5 Wochen. Also das, finde ich, ist halt auch etwas, was angepasst werden müsste, weil je nach Pflegegrad ist es einfach ein Fulltime-Job.
Und Kerstin aus Berlin-Lichtenberg pflegt ihre Mutter seit Jahren und die findet das hier problematisch.
Wenn man eingestuft wird beim Pflegegeld, wenn man seine Angehörigen pflegt, nur genauso viel Zeit berechnet bekommt wie eine Fachkraft. Aber viele sind ja gar nicht in der Lage, das in der gleichen Zeit zu schaffen wie eine Fachkraft.
Weil ja nicht professionell ausgebildet. Kerstin musste dann im Beruf kürzer treten, was sich natürlich dann dermaleinst auf ihre eigene Rente auswirken wird. So oder ähnlich haben wir das mehrfach gehört oder gelesen während der Sendung von Ihnen. Das Geld, es reicht oft überhaupt nicht, um Pflege, so wie man pflegen möchte, zu gewährleisten. Ich kann schon versprechen, glaube ich, dieses Thema Pflege wird uns sicher auch in der Zukunft immer wieder beschäftigen. Dann sind Sie auch wieder gefragt, aber auch wenn es darum geht, die nächsten Themen für diese Sendung festzuzurren. Angestoßen wurde die ja jetzt schlussendlich von Claudia, die uns geschrieben hat, über ihre Situation mit ihrem pflegebedürftigen Mann. Und ich wette, Sie alle, jede und jeder von Ihnen hat ein Thema im Umfeld, in der Familie oder ganz privat beim Zeitunglesen oder so im Kopf, dass es wert wäre, hier diskutiert zu werden. Schreiben Sie uns das gerne, eine Mail an die weber@radio1.de. Schönen Dank schon mal dafür. In dieser Sendung sprechen wir über Themen, die Sie wichtig finden, also hoffe ich zumindest. Ich frage mich, worüber denken Sie denn gerade nach? Was ist Thema in Ihrer Bezugsgruppe? Was ist vielleicht los oder streitwürdig in Ihrem Kiez oder auch im Großen und Ganzen? Dafür brauchen wir Ihren Input. Schreiben Sie uns bitte, was Sie beschäftigt. Wir machen hier eine 3-stündige Sendung raus und die Post geht bitte schön an dieweber@radio1.de. Kommende Woche wollen wir hier übers Erben und Vererben sprechen und das nicht ohne Grund. Schätzungsweise zwischen 200 und 400 Milliarden Euro, gute Güte, werden jedes Jahr in Deutschland vererbt. Und dabei kann man feststellen, wenige erben viel. Das ist ein Flaschenhals, ein stetig kleiner werdender Kreis an Erben, erbt immer größer werdende Beträge. Stellt sich die Frage, ist es eigentlich gerecht? Wenn die Mehrzahl der Erbschaften aufgrund der aktuell geltenden hohen Steuerfreibeträge nämlich steuerfrei übergeben werden kann, wie das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, festgestellt hat. Also, ist es gerecht zu erben oder zu vererben oder finden Sie schon diese Fragestellung viel zu moralinsauer? Also die Frage nach der Gerechtigkeit. Brauchen wir höhere Erbschaftssteuern, niedrigere? Oder ist es okay, so wie es ist? Haben Sie vielleicht schon geerbt und sich dabei wie gefühlt? Wollen wir alles wissen? Sie können jetzt schon gern Ihre Erfahrungen und Ihre Meinung dalassen. Unter 0331 70 99 111 wollte ich sagen, wäre aber gelogen. 555 ist jetzt die Nummer. Also nochmal in voller Schönheit. Potsdam 0331 70 99 555. Und jetzt freue ich mich diebisch, hier einen Song anzusagen, den ich glaube ich noch nie angesagt habe auf Radio 1. Captain Sensible. What?
Radio 1. Die Weber. Mit Katja Weber.